willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Carla Albrecht, ich bin Geschäftsführerin und Beraterin bei M19 und ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas. Thomas,
hallo.
Willst du einen Satz zu dir sagen?
Gerne, Carla. Ich bin Thomas Genalzig, Psychoanalytiker, auch Geschäftsführer in M19 und freue mich, dass ich mit meiner Kollegin heute über ein wirklich schönes Thema hier sprechen kann.
Ja, wir sprechen nämlich heute über die Mutter der kollegialen Fallberatung, die Balint-Gruppe, und beantworten dabei folgende Fragen. Was ist der Unterschied zwischen kollegialer Fallberatung und Balint-Gruppe? In welchen Schritten wird Balint-Arbeit durchgeführt und welchen Mehrwert bringt Balint-Arbeit für die Führungskräfte? Und vielleicht wie immer am Start frage ich dich, Thomas, warum lohnt sich denn heute zuzuhören?
Heute lohnt es sich zuzuhören, weil wir verdeutlichen, wie nützlich es ist, wenn Führungskräfte in der Balint-Arbeit Emotionen Raum geben, damit sie hinterher zu sehr guten Lösungen ihrer Arbeit kommen. Außerdem zeigen wir, dass diese Balint-Arbeit dafür da ist, dass etwas, was man irgendwie ahnt als Falleinbringer, wir sagen, was einem vorbewusst ist, klar und explizit wird und ich dann als Falleinbringer darüber klar nachdenken kann. Und last but not least, obwohl die Balint-Arbeit sich nicht hauptsächlich um Ratschläge und Tipps rankt, führt die Arbeit dazu, dass es hinterher ganz andere Lösungen gibt.
Mhm. Balint-Arbeit, als ich das am Anfang kennengelernt habe, finde ich, ist man ja ein bisschen irritiert von dem Namen. Also so, wer oder was ist ein Balint? Vielleicht starten wir damit, dass du uns ein bisschen was erzählst zu, woher die Balint-Gruppe eigentlich kommt.
Die Balint-Gruppe geht auf den ungarischen Psychoanalytiker Michael Balint zurück. Michael Balint ist nach London, nach Großbritannien umgesiedelt Ende der 30er Jahre und hat dort am Tavistock Institute ein Forschungsprojekt für Hausärzte durchgeführt. Und das Ziel war, die Patientenversorgung zu verbessern. Dafür hat er Gruppen eingeführt, nämlich die Balint-Gruppen, wo er mit 8 bis 12 Hausärzten nach der Praxis regelmäßig abends zusammengesessen hat und eine Art patientenorientierte Selbsterfahrung angeboten hat, wo er sich Gedanken dazu gemacht hat und wo die Ärzte sich Gedanken dazu gemacht haben, wie ist die Beziehung zwischen Arzt und Patient und wie kann diese Beziehung so verbessert werden, dass sie sich heilsam auf die Entwicklung des Patienten auswirkt.
Ja, ich finde es spannend, dass es auch da ja schon weniger um die Diagnose oder die Durchsprache der Fallakte ging, sondern wirklich darum, wie sozusagen ging es mir in Kontakt mit dem Patienten und was waren da für mich wichtige Erfahrungen als Hausarzt?
Ja, man kann da sehen, wie die Gegenübertragung, die wir ja an anderer Stelle schon beschrieben haben, nämlich das Achten auf die eigene innere Reaktion, wenn mir etwas erzählt wird oder wenn ich was erlebe, dazu genutzt wird, dass in der Gruppe zusätzliche Erkenntnisse über den Patienten, über die Beziehung, über den Verlauf der Erkrankung zusammengestellt werden.
Mhm. Ja, vielleicht sollten wir jetzt als nächstes mal uns anschauen, wie so eine Balint-Gruppe eigentlich abläuft. Und man kann sagen, sie besteht im Prinzip aus 5 aufeinanderfolgenden Schritten. Das erste ist, dass man fragt, wer hat denn einen Fall? Also und sich dann auch darauf einigt, an welchem Fall man jetzt als erstes arbeitet. Dann kann der Falleinbringer, die Falleinbringerin den Fall schildern. Und zwar auch nicht angeleitet nach Leitfragen, sondern unstrukturiert, das, was einem gerade durch den Kopf geht, dazu. Und wenn sie will, auch eine Frage an die Gruppe formulieren. Dann darf die Gruppe Informationsfragen stellen. Das ist immer eine spannende Phase, weil die Leute dazu neigen, gleich ihre Assoziationen oder ihre Hypothesen loswerden zu wollen oder schon Tipps zu formulieren. Da ist es wichtig, gleich einzubremsen und wirklich nur zu fragen, was müsst ihr noch wissen, was müsst ihr noch fragen, um drüber nachdenken zu können. Und dann ist die entscheidende Komponente, dass der Falleinbringer sich dann außerhalb des Kreises setzt, nicht mehr angesprochen werden darf, nicht mehr reagieren darf, nur zuhören soll und die Gruppe über den Fall nachdenkt. Und dann holt man den oder diejenige wieder zurück in den Kreis und sie darf reagieren, was ihr durch den Kopf ging, als sie der Gruppe zugehört hat.
Ich finde sehr wichtig bei deiner Beschreibung, dass es wirklich ein festgelegter, ritualisierter Ablauf ist, der durch diese starre Form einen sehr guten Rahmen für unendlich viele Möglichkeiten und Einfälle bietet. Als ich dir zugehört habe und du über die Suche nach dem Fall gesprochen hast, ging mir gleich durch den Kopf, dass unsere Führungskräfte ja oft fragen, was ist denn ein geeigneter Fall? Was ist deine Erfahrung damit?
Also meine Erfahrung damit ist, dass es wirklich wichtig ist, darauf zu achten bei der Fallauswahl, dass es etwas ist, was mich wirklich aktuell beschäftigt. Also wo ich emotional auch wirklich noch eine Unklarheit habe, in welche Richtung sollte ich gehen oder was fange ich damit an. Also so ein unklares Gefühl.
Also nichts Abgeschlossenes.
Nichts Abgeschlossenes, ja. Das erleben wir nämlich tatsächlich auch manchmal. Dann kommen Leute, die Gruppe macht sich Gedanken und dann sagen die, ah, das hat mir nochmal geholfen zur Verarbeitung. Ich habe den Menschen mittlerweile schon entlassen. Und da fühlt sich die Gruppe ausgenutzt.
Das andere, was mir zu diesem Punkt einfällt, ist, damit eine Barland-Arbeit funktioniert, müssen meistens auch konkrete Interaktionssituationen mitgeschildert werden. Mhm. Also es eignet sich nicht zu sagen, wir haben hier ein 6 Jahre dauerndes Projekt, 4 Töchterunternehmen sind damit beschäftigt und insgesamt ist es so und so. Es muss eine gewisse Zentrierung auf Interaktion und auf Probleme haben.
Mhm. Und auch auf emotionale Relevanz. Also ja. Da sind schon Emotionen mit im Spiel.
Ich kenne ja was, weiß nicht, ob du das auch bestätigst. Oft sagen Führungskräfte, ich glaube, ich habe gar nichts. Und wenn man dann sagt, ja, es reicht auch, wenn dir ein Gespräch oder eine Szene lange durch den Kopf geht, dass wir darüber sprechen, weil das, was man weiter im Kopf hat, hat man oft nicht so gut verstanden. Mhm. Dann kommen scheinbar kleine, aber doch wirksame oder relevante Sachen. Kennst du das
ja
auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer etwas skeptisch, wenn eine Runde aus Führungskräften sagt, niemand hat einen Fall. Ich mir denke, in der Arbeit mit Menschen passiert dauernd irgendwas, wo wir leichte Irritationen haben oder was wir mitschleppen und wo es immer gut ist, gemeinsam nochmal drauf zu schauen.
Ich habe noch einen Gedanken zum Fall einbringen, weil da hast du so schön gesagt, es geht um die freie Erzählung. Und die freie Erzählung ist deswegen wichtig, weil Barland-Arbeit richtet sich ja an das Bewusste und an das Unbewusste. Und wenn jemand frei erzählt, dann denkt Michael Barland, und das zeigt sich auch in der Barland-Arbeit, wird auch über die Art, wie man erzählt, über die Sprachbilder, die man nutzt, über die Stockungen beim Nachdenken ganz viel Unbewusstes vermittelt, worauf ja die Gruppe reagieren soll.
Ja, und auch dadurch, was gesagt wird oder nicht gesagt wird. Also wo wird der Fokus hingelegt, das ist auch oft spannend.
Genau, manchmal denken alle, hey, da fehlt doch irgendwas. Und dann kann man darüber reden.
Mhm. Vielleicht, bevor wir noch mal mehr aus der Theorie sprechen, wäre es doch schön, jetzt mal in ein Beispiel zu gehen und zu gucken, wo hast du in letzter Zeit eine Barland-Gruppe durchgeführt und ja, was war da charakteristisch oder wichtig?
Gerne. Eine frische Teamleiterin, die aus ihrem Team selbst zur Leitung des Teams befördert wurde, hatte in einer Barland-Gruppe vor einem Problem mit einem ehemaligen Kollegen, der jetzt jemand ist, den sie führt. Ich versuche mal, so zu erzählen, wie sie erzählt hat. Mhm. Also Ich habe einen Kollegen, den kenne ich schon von vorher und jetzt muss ich den führen. Und das Hauptproblem ist, dass sein Selbstbild ganz weit auseinanderklafft zum Fremdbild. Er selber findet sich super, die anderen finden ihn nicht schlecht, aber nicht so super.
Mhm.
Und sein Schicksal ist, dass er schon an einigen Stellen weggelobt wurde. Er ist nirgendwo so ganz lange geblieben und er ist auch noch nicht so lange bei uns im Team. Und ich frage mich, wie ich mit ihm umgehen soll. Ich habe schon mit ihm gesprochen, ich will noch mit ihm sprechen. Ich frage mich aber auch, wie viel Aufmerksamkeit er kriegen soll. Er hat mit mir versucht, Ziele zu vereinbaren. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und ich habe einerseits einen Ärger auf ihn, andererseits weiß ich auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Und ich würde gerne die Gruppe fragen, was soll ich mit ihm tun?
Mhm.
Ende des Zitats. So in etwa, noch ausführlicher, hat sie erzählt.
Mhm. Und dann wurden wahrscheinlich ein paar Fragen gestellt und sie ist aus dem Kreis raus. Wie hat dann die Gruppe angefangen, drüber nachzudenken?
Die Anweisung für die Gruppe war, sagt bitte nicht, was sie machen soll,
mhm,
sondern sagt erstmal, wie ihr emotional reagiert. Und dabei entstand was Spannendes in der Gruppe. Einige haben gesagt, der braucht eine klare Kante.
Mhm.
Das ist einer von diesen Schlechtleistern, die so viel Aufmerksamkeit kriegen. Du musst dir genau überlegen, dass du dich auch genug um die Gutleister kümmerst. Und beim Führen gilt, erst reden und dann handeln. Vergiss das nicht. Mach hier nicht so eine ewige Story. Andere haben gesagt, und das war eine relativ heftige Auseinandersetzung, also ich werde ganz traurig, wenn ich zuhöre. Wenn ich denke, ich wäre der Mann, ich würde mich abgeschoben fühlen wie ein Heimkind.
Hm.
Keiner will mich behalten. Und auch jetzt meine ehemalige Kollegin, das war ja ganz in Ordnung mit der, setzt mich unter Druck und ich weiß schon, was passiert. Das ist doch ätzend.
Und dann ging es so hin und her, also eine sehr gespaltene Dynamik, die Befürworter von schnell raus mit ihm und die, die sich eher mit ihm identifiziert haben und gesagt haben, der Arme, das kann man ihm doch nicht antun.
Absolut. So. Zwei Lager sind gegeneinander angetreten und haben sich fast verbal bekämpft.
Oh, ja, spannend. Das hast du ja bestimmt denen rückgemeldet.
Ja.
Was kam dann noch, beziehungsweise wie war es, als sie dann wieder in die Gruppe zurückkam?
Die Falleinbringerin wirkte regelrecht etwas mitgenommen und sagte, es war für mich brutal anstrengend zuzuhören. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass wie im Schnelldurchlauf die Gruppe meine ganzen verschiedenen Einstellungen und Gefühle dazu wiedergegeben hat. Ich hätte sie aber so nicht sagen können. Ich habe immer innerlich geschwankt zwischen, das lasse ich mir nicht bieten und ich bin jetzt mal Konsequenz und auf der anderen Seite zu, da kann da auch nichts für und man muss für solche Leute auch einen Platz haben.
Mhm.
Sie hat dann für sich die Lösung entwickelt und sie war der Gruppe dafür dankbar, dass sie gesagt hat, eigentlich stimmt beides, aber es geht darum, es in der richtigen Reihenfolge zu machen und das bewusst zu machen. Also, ich werde mich um ihn kümmern, ich werde mit ihm Ziele verabreden, ich werde aber auch gucken, ob er sie erreicht. Und wenn es in einer bestimmten Frist nicht besser wird, dann werde ich ihn damit konfrontieren und werde ihm sagen, dass er so im Team auch nicht bleiben kann.
Ach, sehr schön, wie sie das zu so einem Sowohl-als-auch für sich umgedeutet hat und diese beiden Lager, die in der Balint-Gruppe auch so rauskamen, in sich gut vereinen konnte dann.
Ich glaube, dass du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast. In der Gruppe wurde im Entweder-Oder-Stil fast gekämpft.
Mhm.
Und dadurch, dass sie das wie ihre innere Bühne erlebt hat, konnte sie das in was Serielles, in das Sowohl-als-auch ummünzen.
Mhm. Ja, ich finde es sehr schön. In dem Beispiel wird, glaube ich, auch schon sehr deutlich, was die Unterschiede sind zwischen Barland-Gruppe und kollegialer Fallberatung. Weil wenn man sich den Ablauf so anschaut, werden die Unterschiede jetzt erstmal nicht sofort evident. Da denkt man, ja, kenne ich, jemand bringt einen Fall ein, die anderen denken drüber nach, dann kommt er wieder zurück. Und ich finde, du beschreibst schön, worauf wir achten, damit wirklich auch dieses vorbewusste, unbewusste Material genutzt werden kann. Und dafür ist es eben ganz wichtig, dass die Gruppe nicht sofort einsteigt mit Ratschlägen, mit Tipps, mit irgendwie Dingen, die sie selber erlebt haben und in ähnlichen Fällen schon mal angewandt haben, sondern wirklich damit starten, über die eigenen Emotionen zu sprechen, die der Fall bei ihnen auslöst. Also die Gegenübertragung, die entsteht, zu nutzen. Und dann darüber auch Assoziationen zu teilen und eben eher auf dieser emotionalen Ebene erstmal zu verweilen.
Ja, wenn ich dir zuhöre, fällt mir auf, dass, haben wir beide ja auch schon mal vorher besprochen, wir bei den Führungskräften ja geradezu verbieten, gleich Lösungen zu sagen. Wir sagen, das ist jetzt ein bisschen pointiert, der Unterschied zwischen kollegialer Fallarbeit und Barland-Gruppe ist, bei der Fallarbeit kann man mit Lösungsvorschlägen anfangen. Mhm. Bei der Barland-Arbeit sollst du erst sagen, welche Gefühle hast du, welche Einfälle hast du, woran erinnert es dich, ohne in die Darstellung des eigenen Falles abzubiegen.
Mehr so auch so an ein emotionales Erinnern. Und ich finde auch, ein weiterer Unterschied ist, und das hast du ja auch schön beschrieben, dass die Barland-Gruppe in der Regel angeleitet wird von einem Barland-Gruppenleiter, der nicht wie ein Teammitglied sofort in die Assoziation einsteigt, sondern den Gruppenprozess beobachtet und auch interpretiert. Es war ja in deinem Beispiel sehr schön, dieses Schwanken zwischen der einen Position und der anderen Position, diese Spaltung. Wenn man in der Gruppe mitdiskutiert, kann man die nicht sehen. Aber du von außen konntest es ihnen widerspiegeln und sagen, oh, hier wird sehr konträr diskutiert und es gibt nur die eine oder die andere Sicht. Und was man noch macht als Barland-Gruppenleiter, ist natürlich ein bisschen zusammenfassen und ordnen, was gesagt wird, aber auch darauf zu achten, eben von dieser etwas Außenperspektive, über was wird hier eigentlich auch nicht gesprochen. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte letztens auch eine Fallarbeit und dann waren alle sehr identifiziert mit dem Falleinbringer. Aber niemand hat über das Team nachdenken können. Also die waren nur bei ihm und seinen Gefühlen und wie es ihm geht und was er jetzt tun sollte. Auch schnell in den Ratschlagmodus wieder gegangen. Und ich habe dann irgendwann gefragt, was glaubt ihr denn, wie geht es dem Team eigentlich damit? Und dann war es so, oh, okay, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Und dann kamen da sehr schöne Sachen auch einfach raus.
Also du hast das gemacht, du hast eine Lücke angesprochen, wo du dachtest, das gehört doch eigentlich zu so einem Fall dazu und die haben das nicht bemerkt. Wie hat sich denn das verändert dann, als sie über das Team nachgedacht haben?
Also es war ganz bedeutend für den Fall, weil dann klar wurde, welche Ängste vielleicht auch in dem Team herrschen, dass der Leiter sie verlassen wird oder sich das so anfühlen könnte und woher die Widerstände, mit denen er konfrontiert wurde, vielleicht auch welchen emotionalen Ursprung die eigentlich haben. Und das hat ihm sehr geholfen, weil so konnte er auch davor noch nicht drüber nachdenken.
Du hast auch noch einen anderen schönen Punkt erwähnt. Du hast erwähnt, dass die Barland-Gruppenleiterin den Gruppenprozess interpretiert oder früher hätte man gesagt deutet, also überlegt, was bedeutet der Gruppenprozess für den Fall? Und in dem Zusammenhang gibt es ja das Konzept des Spiegelphänomens. Man stellt sich vor, dass die Gruppe unbewusst wie ein Spiegel Aspekte aus dem Fall konstelliert, es selber nicht merkt, aber wenn man sie darauf bringt, nutzen kann. In dem Beispiel, was ich hatte, zeigte sich eine starke Spaltung, so wie du das schon gesagt hast. Freunde und Feinde, raus oder weiter peppeln. Und das war eine Dynamik, wie über diesen Kollegen nachgedacht wurde, ganz oder gar nicht, alles oder nichts. Und das zeigte sich in der Art, wie die Lager sich bildeten. Und das habe ich angesprochen, habe gesagt, es gibt hier so ein Entweder-Oder. Und das führte dazu, so sagte das später auch die Falleinbringerin, dass es ihr möglich war zu denken, okay, Entweder-Oder ist ja oft gar nicht so wichtig.
Ja, wir nutzen ja die Balen-Gruppe sehr häufig auch in unseren Fortbildungen oder auch in anderen Formaten, wo wir mit Führungskräften arbeiten. Vielleicht deshalb nochmal die Frage, was denkst du, ist der Nutzen, den das bringt oder warum machen wir das?
Also streng psychoanalytisch würde ich sagen, etwas, was unbewusst oder vorbewusst ist, wird durch die Arbeit der Gruppe bewusst. Und dadurch, dass es bewusst ist, kann ich darüber nachdenken und kann neue Handlungen, neue Vorgehensweisen entwickeln, auf die ich sonst nicht komme. Es ist also ein Verfahren, was die Kreativität der Falleinbringenden und der Gruppe erhöht und nutzt. Und wer sich mit unseren anderen Podcasts auskennt, hat bestimmt auch schon gedacht, Mensch, das ist doch eine spezielle Art von Gruppencontainment, was hier stattfindet. Ihr erinnert euch, etwas wird von etwas anderem aufgenommen und etwas Neues entsteht. Die Gruppe nimmt den Fall auf, zeigt sich in einer selber neuen Weise und neue Gedanken für die Führungskraft entstehen. Wenn du mit diesem Konzept arbeitest, und das tust du ja oft, was fasziniert dich denn dabei am meisten?
Also ich finde es nach wie vor faszinierend, wie beglückend es für alle ist. Es ist ja ähnlich wie beim Containment-Prozess. Beide verändern sich, sowohl für die Gruppe als auch für den Falleinbringer, wenn es eine gelungene Balend-Gruppe war und wirklich was Neues entstanden wird. Also dieser Moment von, oh, das hat jetzt richtig gut getan, ich fühle mich jetzt ganz anders, und die anderen sagen auch, danke, dass du das eingebracht hast. Ich konnte bei so viel mitfühlen, weil ich glaube, das ist ja auch was, was passiert. Das eine ist für den Falleinbringer, die Falleinbringerin, das zu verarbeiten. Und das andere ist ja, dass das meistens, sieht man ja auch an dem Fallbeispiel, das du geschildert hast, Fälle sind, dass man anschlussfähig, so was Ähnliches hat man vielleicht auch mal erlebt und kann da für sich in der Regel auch was mitnehmen. Und ich finde wirklich so, also ja, diesen beglückenden Moment, diese Zufriedenheit, die sich einstellt, das ist immer wieder einfach ein schönes Gefühl für alle Beteiligten.
Wunderbar. Und dazu gehört auch, es muss nicht immer klappen. Es gibt auch Arbeiten, wo der Falleinbringer sagt, das wusste ich vorher auch schon so ungefähr. Und dann müssen wir das auch ertragen. Es ist ein Versuch, was Kreatives in die Welt zu bringen. Und es gibt noch was anderes, das finde ich so faszinierend. Manchmal geht man nicht so berührt raus, aber wenn man dann später auf dem Fahrrad sitzt oder sich die Zähne putzt, macht es nochmal Klick.
Da kommt dann doch nochmal so ein Bild in einem hoch oder irgendwas fügt sich. Ja.
Und es wird ja erzählt, wenn wir länger mit Führungskräften, die stabil in einer Gruppe sind, arbeiten, dann reden wir ja hinterher auch darüber, was ist jetzt aus dem Mitarbeitergespräch geworden? Und ab und zu gibt es dann sowas, ich hatte das Gefühl, der hätte bei unserer Supervision zugehört, weil der war irgendwie ganz anders.
Ja, dass man da so ein bisschen unterschätzt, dass die eigene Haltung, mit der man anders reingeht, sofort unmittelbar eine Auswirkung aufs Gegenüber hat. Ja, schön. Ja gut, dann ich würde sagen, kommen wir schon zur letzten Frage unseres Podcasts. Und zwar, wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre zu sehen und warum?
Ich stelle mir vor, dass eine Gruppe ein Raumschiff betritt, dass dieses Raumschiff mit der Gruppe von der Erde startet, in den Weltall fliegt, den Mond sieht und Sterne sieht, Sternschnuppen kommen vorbei und manchmal sogar auch fremde Raumschiffe. Und wenn das Raumschiff landet und die Gruppe wieder aussteigt, dann kommt sie zwar an den gleichen Platz, aber sie können den gleichen Platz mit ganz anderen Augen sehen, als hätten sie neue Linsen in den Brillen und wundern sich darüber, wie reichhaltig die Situation ist, aus der sie gestartet sind.
Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut, sozusagen dieses Weg, also weiter weggehen, um zurückzukommen, um neu zu sehen. Schön. Ja, vielen Dank, Thomas. Schön, dass wir mal wieder über so ein Thema gesprochen haben, was wir wirklich fast täglich machen und was trotzdem in unserem Podcast noch gar nicht vorkam.
Ganz genau. Sollen wir noch die Take-Home-Messages sammeln?
Ja.
Also die erste wäre für mich, es lohnt sich oft, sich die Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen, von der wir alle glauben, dass wir sie nicht haben, weil es am Ende ganz viel Energie und Zeit spart. Zweitens braucht eine gute Balint-Arbeit eine klare Struktur, damit da ganz neue Dinge im festen Rahmen entstehen können. Und drittens lohnt sich die Raumschiffreise auch dann, wenn man nicht garantieren kann, was genau und dass immer was dabei rauskommt.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und danke dir.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.
Tschüss.